Schönen Tag all zusammen. Wir leben in einem Zeitalter, in dem es sehr viel Verlangen und Begehren gibt, wo es viele Menschen gibt, die das haben wollen, was andere besitzen. Und das ist eine gefährliche Denkweise und auch etwas, was Gott verbietet. Gottes Gesetz der 10 Gebote endet mit dem Gebot, dass wir nicht begehren sollen. Begehren bedeutet, etwas zu ersehen oder etwas besitzen zu wollen, von Verlangen verzehrt zu werden, etwas zu wollen oder sich zu wünschen. Aber es geht nicht darum, dass wir uns etwas für uns selbst wünschen, sondern darum, uns etwas zu wünschen, das uns nicht gehört. Wir sollten unsere Begierden loswerden, die nach dem Streben, was uns nicht gehört. Nie genug Geld zu haben, wird als Symptom der Geldliebe angesehen. Gehorsam gegenüber dem 10. Gebot erfordert, dass Neid aus dem menschlichen Herzen verbannt wird. Es ist nicht nur Begehren ein Gefühl, das falsch ist, sondern auch Neid oder Eifersucht. Begehren ist, wenn man das will, was jemand andere hat. Neid ist, wenn man nicht will, dass jemand andere das hat, was ihm gegeben wurde. Begehren will etwas für sich selbst gewinnen. Neid bedeutet, jemand anderem etwas verwehren zu wollen. Begehren gilt als die Wurzel vieler anderer Sünden, vieler anderer Gebote, die gebrochen werden können, weil sie zu Neid führen können, wie zum Beispiel stehlen. Ich will, was sie haben, also werde ich es nehmen. Oder auch Ehebruch. Ich will mit der Frau eines anderen Mannes zusammen sein oder umgekehrt. Und auch Mord. Ich werde töten für das, was sie haben. Und sogar deshalb zu lügen, wenn man damit konfrontiert wird. Kennen wir nicht alle ein Beispiel dafür von jemandem aus der Bibel, der sich in einer solchen Situation befand? David begehrte Bathseba und schlief mit ihr, woraufhin sie dann schwanger wurde und er versuchte, seine Sünde zu vertuschen, indem er versuchte, ihren Ehemann Uriah dazu zu bringen, mit ihr zu schlafen, nachdem er ihn betrunken gemacht hatte, er beging Ehebruch mit ihr und stahl die Frau eines anderen Mannes. Aber sein Plan ging dann nicht auf und infolgedessen wurde Bathsebas Mann im Kampf getötet, was dazu führte, dass er sich auch des Mordes schuldig machte. Gott verknüpft sogar das 10. Gebot, nicht zu begehren, mit dem 2. Gebot gegen Götzendienst. Wenn wir unsere Gier und Selbstsucht über Gott stehen und stellen, kann dies zu Götzendienst führen. Wir zitieren aus unseren englischen Fragen und Antworten von 2019 mit dem Thema Götzendienst, verfasst von Eric Rank, wo er sagt, der Apostel Paulus sagt uns, dass wir Habsucht, die Götzendienst ist, in unseren Gliedern töten sollen. Kolosser 3,5. Daher ist das 10. Gebot mit dem 2. Gebot verknüpft. Wenn wir etwas begehren, was einer anderen Person gehört, machen wir aus dem, was wir begehren, ein Götzen. Dazu gehören der Ehepartner, das Auto, das Haus, der Job, der Urlaub und so weiter. Unseres Nächsten. Wir würden etwas begehren von dem Gott sagt, dass es uns nicht gehört, weil es der Besitz eines anderen ist. Er schreibt weiter, daraus sehen wir, dass eine Götze nicht nur ein religiöses Symbol oder Bild sein muss, sondern jeder Gegenstand, jede Person, jedes Tier oder sogar jeder Beruf, nachdem wir ein falsches Verlangen haben, kann ein Götze sein. Tatsächlich wird im Grunde alles, was wir vor Gott stellen, zu unserem Götzen. Und wir sehen viel davon in der heutigen Welt. Was veranlasst den Menschen dazu, zu begehren? Nochmals, wir begehren, wenn wir für uns selbst wollen, was jemand anderem gehört. Begehren ist mehr als nur zu denken, ach ja, es wäre toll, ein schönes Haus zu haben, oder ich hätte gerne einen besseren Job. Natürlich könnten wir alle solche Gedanken haben, was nicht unbedingt falsch ist. Aber Begehren bedeutet, sich danach zu sehen oder zu sehnen, die Sachen von jemand anderem zu seinen eigenen Sachen zu machen. Das Begehren sagt, ich will ihr Haus oder ihr Auto oder ihren Job oder ihr Geld. Begehren kann sich zu Habgier entwickeln. Und was sagt Jesus dazu in Lukas 12, Vers 15? Lukas 12, Vers 15. Jesus sagt, hütet euch vor alle Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güte hat. Manche Menschen sind nie zufrieden und denken, dass materielle Besitztümer und ein schöneres Haus das Wichtigste im Leben sind und dass diese Dinge uns glücklicher machen. Der Schlüssel ist, mit dem glücklich zu sein, was wir haben oder nicht haben, und uns für diejenigen zu freuen, die mehr haben als wir. Denn was wird am Ende passieren? All dies ist sowieso vorübergehend. Sicher, es ist schön zu träumen, daran zu denken, schöne Sachen zu haben, all dieses Geld, frei zu sein, tun zu können, was wir wollen, was immer wir es wollen. Aber ist es das, was Gott für uns will? Sind wir zufrieden mit dem, was Gott uns gibt? Es ist bei jedem unterschiedlich, was er besitzt oder nicht. Genauso wie die unterschiedlichen Talente, die jeder von uns besitzt. Denken Sie daran, Gott hat für jeden Einzelnen von uns einen bestimmten Plan, einen bestimmten Zweck. Wir sind da, wo wir sind, und das ist Gottes Entscheidung. Wir sind etwas Besonderes, denn wir haben etwas, was die meisten nicht haben: Gottes Berufung. Und wir bieten den Menschen in der Welt wertvolle Informationen und lebensrettende Ratschläge, die sich dafür interessieren und nach einem Ausweg zu etwas Besserem und Ewigem suchen. Wenn jeder wüsste, was wir wissen, würde auch jeder wollen, was wir haben, oder einen Blick in etwas haben, was sie wohlhabend oder erfolgreich macht oder ihr Leben retten könnte. Und wir haben eine besondere Gabe, von der wir in den Predigten am Pfingstwochenende gehört haben. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes. Nun könnten Sie begehren, was wir haben, oder neidisch darauf sein, wenn Sie es nur wüssten. Ich will deine Macht, ich will dein Wissen und deine Weisheit. Ich will so sein wie du. Natürlich ist das nicht die Einstellung, die jemand haben sollte, aber es ist nicht falsch, sich das zu wünschen oder dafür zu beten. Und da es unser Auftrag und unsere Pflicht ist, das Werk zu tun, indem wir der Welt das Evangelium predigen, wollen wir unsere Aufgabe nicht vernachlässigen und faule Diener sein, die nicht in der Lage sind, anderen das anzubieten, was Gott uns geschenkt hat. Gott hat eine Warnung an faule Menschen. Matthäus 25, Vers 26. Matthäus 25, Vers 26. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, Wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgetreut habe? Im vorherigen Vers sehen wir, dass er Angst hatte, was bedeutet, dass er nicht für die Wahrheit eintrat und Gottes Gabe nicht zunütze, wie Gott es von ihm erwartete. Und wir sehen in Verse 29 und 30, wie Gott auf seine solche Person reagieren wird. Vers 29. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Vers 30. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähne klappern. Eine faule Person will nicht arbeiten. Warum sollte Gott dann eine solche Person segnen? Auch wenn sie vielleicht Segnungen erwartet. Lesen wir mal Sprüche 13, Vers 4. Sprüche 13, Vers 4. Der Faule begehrt und kriegt's doch nicht, aber die Fleißigen kriegen genug. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses kostbare Wissen nicht denen vorenthalten, die wirklich an der Wahrheit interessiert sind. Denn wenn wir das täten, würden sie uns fragen, warum hast du mir nichts von dieser Möglichkeit erzählt? Wir haben unser Wissen für uns behalten und die wertvollen Informationen, die für andere lebensrettend gewesen wären, nicht mit ihnen geteilt. Die Botschaft des Evangeliums, das müssen wir machen. Unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden, das müssen wir auch machen. Der Grund, warum wir auch die auf Posten stehenden Programme und Broschüren produzieren. Persönlich gefragt, was wünschen Sie sich? In der Bibel gibt es Beispiele von verschiedenen Menschen, die sich bestimmte Dinge von Gott wünschten. Salomo war jung, als er nach seinem Vater David König wurde. Aber er hatte noch viel zu lernen und Gott erfüllte ihm einen Wunsch. Als Gott ihm im Traum erschien und ihn fragte, was er sich wünsche, was auch immer es sei, was war Salomos Antwort? 1. Könige 3, Verse 3 bis 14. Salomo aber hatte den Herrn lieb und wandelte nach den Satzungen seines Vaters David, nur dass er auf den Höhen opferte und räucherte. Und der König ging hin nach Gibeon, um dort zu opfern, denn das war die bedeutendste Höhe. Und Salomo opferte dort 1000 Brandopfer auf dem Altar. Vers 5. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts, und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir, und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Vers 7. Nun, Herr, mein Gott, du hast deinen Knecht zum König gemacht an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht, Vers 8, steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. Vers 9. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Vers 10. Und das gefiel dem Herrn, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deine Feinde Tod, sondern um Verstand, auf das Recht zu hören. Siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Vers 13. Und dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, so dass deinesgleichen keine unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Vers 14. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so will ich dir ein langes Leben geben. Also Gott gab ihm ein weises und verständiges Herz. Salomo begehrte nicht Reichtum für sich, sondern Weisheit, anderen zu helfen und sie richtig zu leiten. Und so gab ihm Gott auch Reichtum, den er nicht für sich begehrt hatte. Ja, Weisheit ist die Fähigkeit, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden, was bedeutet, dass richtig und falsch reale Dinge sind, gut und böse existieren. Und deshalb müssen wir auch kontinuierlich darum bestrebt sein, das Gute zu tun, denn es sind unsere weisen Entscheidungen, die uns erfolgreich machen. David hatte den Wunsch, einen Tempel für Gott zu bauen, aber Gott erfüllte ihm seinen Wunsch aufgrund seiner Sünden nicht. In 1. Chronik 28, Vers 2 und 3. 1. Chronik 28, Vers 2. Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen oder gewünscht, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Vers 3. Aber Gott ließ mir sagen, du sollst meinem Namen kein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Weiter in Vers 6. Und er hat mir gesagt, er hat zu mir gesagt, dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn und ich will sein Vater sein und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält, zu tun nach meinen gebotenen Rechten, wie es heute geschieht. Vers 8. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn, und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und es vererbt euren Kindern nach euch ewiglich. Vers 9. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele, was auch eine Hingabe aus ganzem Herzen bedeutet. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen, ewiglich, oder es sei denn, es gibt eine Sinnesänderung. Vers 10. So sehe nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und mache es. David wurde für seine Sünden bestraft, obwohl er immer noch ein Mann nach Gottes eigenem Herzen war, aber das lag auch daran, dass er seine Sünden vor Gott bekannte und sie bereute und Gottes Strafe akzeptierte. David ist wirklich eine Lehre für uns alle, denn wir alle sünden. Und wenn wir das tun, müssen wir zu Gott beten und um Gnade und Vergebung und um Weisheit und Kraft bitten, damit wir nicht wieder sündigen. Es ist eine ständige Bitte, die wir nicht vergessen sollten. wenn Gott einen Plan für uns und eine Aufgabe für uns hat, müssen wir sie erfüllen. Wir können uns auch etwas wünschen. Jesus sagte, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Johannes 15, Vers 7. Und es gibt viele Bibelstellen, die dies ebenfalls beweisen. Zum Beispiel im Psalm 37, Vers 4. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Gott wird uns die Wünsche unseres Herzens erfüllen. Und auch in Kapitel 50, Vers 15. Psalm 50, Vers 15. Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Rufen wir Gott an, wenn wir in Schwierigkeiten sind, und er wird uns helfen. Kapitel 91, Vers 15. Psalm 91, Vers 15. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Wie schlimm die Dinge auch werden, Gott wird immer da sein. Noch ein Beispiel in Sprüche 16, Vers 3. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Werke, so wird dein Vorhaben gelingen. Gott wird unsere Pläne gelingen lassen, wenn wir eifrig sind. Jeremia 33, Vers 3. Rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du nichts weißt. Immer da. Dann Neue Testament, Philipper 4, Vers 13. Philipper 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Gott ist derjenige, der uns Kraft gibt. Gott tut auch mehr, als wir erbitten oder denken. Zum Beispiel Epheser 3, Verse 14 bis 20. Epheser 3, angefangen Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Vers 17, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, das heißt fest verankert, wie ein Baum, stabil wie ein Gebäude. Vers 18, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, das sind die Dimensionen des geistlichen Tempels, der Kirche, was der ganze Zweck ist. Vers 19, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Vers 20, dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt. Wieder, die Kraft des Heiligen Geistes. Doch Voraussetzung ist, dass unsere Grundeinstellung richtig ist. Nicht Begierde für uns, was dann auch Neid und Habsucht anderen gegenüber mit einschließt, der Weg des Nehmens, sondern Liebe und Anteilnahme und Hilfe für andere, der Weg des Gebens. Sprüche 21, Vers 26. Sprüche 21, Vers 26 lesen wir: Den ganzen Tag begehrt die Gier, aber der Gerechte gibt und versagt nichts. Gott erwartet etwas von uns in Epheser 4, 31, Vers 32. Epheser 4, Vers 31. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt alle Bosheit. Das ist der alte Mensch, den wir hinter uns gelassen und begraben haben. Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt eine dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Denn wir sind jetzt der neue Mensch. Den alten Mensch wieder haben wir abgelegt, der in Galater 5, 26 so beschrieben wird: Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Das war Galater 5, 26. Und wir werden für unsere Großzügigkeit gesegnet. Wieder zurück. Sprüche 11, Vers 25. Sprüche 11, Vers 25. Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. In anderen Worten, eine großzügige Person wird Erfolg haben. Wer andere erfrischt, der wird auch erfrischt werden. Zur Großzügigkeit gehört auch, anderen Gutes zu wünschen. Wir wünschen bestimmte Dinge für uns, aber wir sollten das auch für andere tun. Zum Beispiel Matthäus 7, Verse 7 und 8. Matthäus 7, Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Vers 8. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Weiter in Vers 11. Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, was auch unsere fleischliche Natur ist, und es war unsere fleischliche Natur, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Das sind alle berühmte Stellen. Das wissen wir alles. Aber machen wir das eben. Oder vergessen wir das einfach? Es gibt immer noch einen Unterschied zwischen Wünschen und Beten, da ein echtes Gebet sehr anders ist. Denn diejenigen, die wirklich durch Christus beten, wissen, dass es nicht nur darum geht, das zu bekommen, was sie sich wünschen. Es geht darum, in der tiefen Erkenntnis und grenzenlosen Liebe Gottes zu reifen. Und das ist etwas, was wir nicht als selbstverständlich ansehen können. Darüber hinaus wird ein Wunsch auch nur erfüllt, wenn es Gottes Wille für uns ist. Christi inniges Gebet im Garten, kurz vor seiner Kreuzigung, ist ein großartiges Beispiel dafür, dass er sich etwas wünschte, aber auch wusste, dass es an seinem Vater lag, die endgültige Entscheidung zu treffen. Matthäus 26, Vers 39. Matthäus 26, Vers 39. Und er, Christus, ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe diese Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hat weitergebeten, Vers 42. Vers 42, zum zweiten Mal ging er wieder hin, betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass diese Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Wollte nochmal probieren. Vers 44, und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Er flehte den Vater dreimal an. Genau wie Paulus sich dreimal wünschte, von seiner Krankheit geheilt zu werden. Doch er verstand und akzeptierte, dass Gott ihm diesen Wunsch nicht erfüllen würde, denn er würde durch diese Schwäche stark. Er hat es akzeptiert, genauso wie David das auch akzeptiert hatte. 2. Korinther 12, Verse 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Vers 8. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Vers 9. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meine Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit. Das ist schwer zu tun, aber er hat einen bestimmten Zweck hier. Wieder, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Geistlich stark. Das ist der Schlüssel. Haben wir eine solche Einstellung, wenn wir leiden und uns wünschen, dass die Dinge sich ändern, Gott aber in diesem Moment nicht so antwortet, wie wir es uns erhoffen? Es passiert oft. Aber Gott weiß, was er tut. Und er kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. Respektieren Sie Gottes Entscheidung. Seien Sie geduldig, aber auch fleißig und eifrig und gehorsam in dem, was Gott sich für Sie wünscht. Denken Sie daran, er kann im Handumdrehen eingreifen, wenn er das will. Insbesondere, wenn wir uns von ganzem Herzen seinem Willen unterwerfen. Und es gibt mehrere Beispiele, wo Gott Menschen durch Christus sofort geheilt und eingegriffen hat, was uns zeigt, dass dies ohne Frage möglich ist, wenn man nicht zweifelt. Wir alle haben persönliche Erfahrungen, wo Gott da war und unsere Gebete schnell erhört hat, selbst bei den kleinsten Dingen. Ich begann diese Predigt, oder vielleicht mehr eine kurze Predigt, mit einer Erklärung über die Sünde der Begierde, wie diese andere Sünden mit einschließt, zu ihnen führt und wie viele andere der 10 Gebote gebrochen werden. Diese Art des Wünschens ist eine, die Gott nicht erfüllen wird. Satan jedoch wird diese Wünsche gerne erfüllen. denn das ist sein Werk. Er ist der Urheber der Verwirrung, der alles tun wird, um uns zu zerstören. Aber wir sind stärker und müssen die richtige Einstellung mit Großzügigkeit und Demut haben und alles auf die richtige Weise in Gottes Hände legen. Wir können uns wünschen, was unser Herz begehrt. Aber ist es unser größter Wunsch, in Gottes Königreich zu kommen? Welche bessere Antwort könnten wir dann erhalten, wenn wir Gott genau um dies bitten und wissen, dass wir uns für sein Königreich qualifiziert haben? Und er antwortet, dein Wunsch soll gewährt werden.
Seit frühester Zeit sind Gottes 10 Gebote in Kraft, wie in 2. Mose 20 und 5. Mose 5 angegeben wird. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis auf irgendein Gleichnis machen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Du sollst den Sabbattag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht ehebrechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht begehren. Welche Bedeutung haben diese Gebote und müssen wir sie heute noch halten? Für ein kostenloses Exemplar dieser Broschüre gehen Sie zu auf postenstehen.de.